Römer 8, 28. Der Konfirmationsvers jetzt von der Tabea. Aber ich denke, für viele von uns ein Vers, wo sie schon mal als Zuspruch in Schwierigkeiten bekommen haben oder als Zuspruch anderen weitergegeben haben. Römer 8, 28, wo heisst, und darum, weil wir das auch als Zuspruch bekommen haben und habe ich das auch gewählt, jetzt als Predigtsgrundlage. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten der bei, die Gott lieben. Es steht in einem Kapitel, wo sehr viel drin steht, sehr viel Schönes drin steht. Und wir wollen jetzt anhand von dem Zusammenhang uns ein bisschen Gedanken machen, was meint das jetzt wirklich, der Zuspruch, die Verheißung? Da haben wir nämlich ein bisschen später nachher, schreibt eben jetzt der Paulus im Vers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Nöte, Angst, Verfolgung, eine ganze Auflistung. Ja, ist das einfach eine rhetorische Frage, was kann uns trennen von Gottes Liebe? Sind wir noch geliebt oder sind wir nicht geliebt? Aber das ist ja nur eine rhetorische Frage eigentlich. Oder meint er, dass das umkämpft ist? Da kommt eben jetzt die Freundin von der Tabea aus der Mission heim. Sie ist aus Liebe in die Mission gegangen zu Jesus. Und jetzt kommt sie heim und irgendwie geht es nicht auf. Und sie kann noch nicht recht Fuß fassen, rein von der Wohnung her. Ist da nicht irgendwo einfach der Gedanke rum, wo ist jetzt Gott? Er kümmert sich scheinbar nicht um mich. Ich kümmere mich das Leben lang um ihn, aber er um mich. Und man spürt anhand von weiteren Versen aus dem Römer 8, das ist keine rhetorische Frage, sondern das ist umkämpft. Vers 37 dann, oder? In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ein Sieg gibt es nur dort, wo es Kampf gibt. Also ist die Liebe umkämpft. Unser Vertrauen in seine Liebe ist umkämpft. Also darum geliebt, der Titel von dieser Predigt. Es soll aber auch darum gehen, wie kommen wir neu zu dem Vertrauen? Wie stimmt es für uns wieder? Oder wie haben wir das richtige Verständnis von deinen Vers? Also wir gehen jetzt Schritt für Schritt hinter die Zusage, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Der erste Gliederungspunkt von zwei Gliederungspunkten. Mein Leben und die Umstände liegen in Gottes Hand und sind nicht einem Schicksal ausgeliefert. Also jetzt gehen wir ein bisschen Wort für Wort. Die neue Genfer Übersetzung übersagt, dass in all dem drinnen Gott zum Besten beiträgt. Gott leistet einen Beitrag. Wörtlich heisst es eigentlich, es ist ein Mitwirken. Heisst Synergo. Wir kennen das eigentlich im positiven Sinn, Synergien nutzen. Also mit anderem zusammenwirken, aber Synergien nutzen eigentlich würde heissen, man nutzt verschiedene Faktoren, verschiedene Arbeitskräfte zum Beispiel für das gleiche Ziel. Da meint es aber nicht, dass unbedingt all das, was jetzt zusammenwirkt in unserem Leben drin, das gleiche Ziel hat. Von dem redet nämlich dann unser Abschnitt nicht. Er redet eben jetzt von Nöten, von Angst, von Entbehrung, von Verfolgung. All das, wo man sagen, all das Leiden in dieser Zeit drin, Das dürfen wir nicht einfach sagen, weil jetzt Gott einmal mit ist, das ist alles gut. Ja, nein, was alles aufgezählt wird, jetzt an Leiden, ist durch den Sündenfall gekommen, das hat Gott nicht wollen, das ist nicht gut. Aber wie ermischt etwas bei? Hinter dem, dass die Welt unter einem Fluch steht, ermischt etwas bei. Er leistet einen zusätzlichen Beitrag. Er fügt etwas Positives in all das Schwierige in dieser Welt hinein. Er mischt in dein Leben nicht nur die Linie hinein, wo es schief geht, wo Zerstörung ist, sondern er mischt etwas Positives hinein. Ein klares Beispiel ist der Josef aus dem Alten Testament, also der mit seinen 11 Brüdern, oder? Und die Brüder haben ihn verkauft. Und am Schluss muss er ganz klar sagen, als er den Brüdern dann in Ägypten wieder begegnet, ihr habt Böses vorgehabt. Das wird jetzt nicht einfach noch ein bisschen schöner, weil Gott jetzt auch noch ein bisschen dahinter war. Nein, das war jetzt wirklich böse. Von Brüdern für Geld verkauft werden als Sklave, das ist jetzt absolut etwas unmenschlich, liebloses, Böses. Aber Gott, so sagt der Josef, hat etwas Gutes daraus gemacht. Da ist am Anfang sicher der Josef, der stolz ist auf seine Träume, Garben verneigen sich und Sternen und Mond, oder ich das Zentrum, eine gewisse Arroganz. Und dann ist er auch noch ein bisschen verwöhnt, Kind war, das schönste Kleid und so, oder? Und am Schluss hätte er sollen, etwas werden, also eine Führungskraft werden in Ägypten, Führungsqualitäten, geistliche entwickeln. Und dazu hat er seine Arroganz und seine Verwöhnung, also von Vince Kind da, hat nicht dazu gepasst. Und so hat Gott ihn durch all das, die Versklavung und dann auch die falsche Beschuldigung in Ägypten, dazu geprägt, dass er eben keinen verwöhnten, elitären, so ein bisschen Führungsstil hat, arrogant, sondern einen dienenden, demütigen Führungsstil. Also man spürt da, Gott ist dran. Beim Josef und so noch über viel längere Zeit, wie bei der, gut, ist ja auch noch nicht am Ziel da, die Geschichte von der Freundin von der Tabea, aber man spürt schon mal etwas Positives da drin. Das braucht Zeit. Und je nachdem mischt Gott gut drin, auch wenn jetzt nicht unbedingt das Happy End kommt, wir vielleicht erst im Jenseits das Gute spüren. Ja, eben, er mischt etwas bei. Jetzt ein weiterer Begriff ist natürlich da, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Wir wissen. Man spürt das nicht immer. Und man versteht das nicht immer. Es ist wie eine Spurensuche. Wo könnte jetzt die Spur sein? Wo könnte jetzt da etwas Positives von Gott, eben das Beste, wo könnte jetzt das drinnen sein? Wir wissen die geistliche Tatsache, weil sie da steht, und wir wollen das im Vertrauen ernst nehmen, aber verstehen. Und darum sagt der Paulus auch wieder im Römerbrief dann, wie unbegreiflich sind deine Wege. Man versteht es nicht, man kann es nicht begreifen. Wenn alles so rund wäre, dann schon, oder? Aber da redet er eben darum, Angst, das haben wir auch nicht gern, und Nöte und Entbehrung und was weiß ich was, Verfolgung, alles, das passt doch eigentlich nicht so ganz zu dieser Liebe. Eben, es ist Vertrauen und nicht einfach verstehen können, begreifen, durchschauen. Also der Vers sagt uns auch, lernet leben und lernet Vertrauen mit Geheimnis, mit Rätselhaftem. Gott wird uns nicht alles erklären, warum und wie die Zusammenhänge sind. Aber wir wollen uns im Glauben sagen, wir wissen, dass das, was wir erleben, am besten dient. Jetzt haben wir also den Begriff zum Guten beitragen, oder? Also das Mitmischen von Gott, die Synergie, die er drin bringt, zusammenwirken, und haben jetzt gemerkt, dass es Wissen heisst und nicht wir verstehen, wir begreifen, wir durchschauen. Und jetzt das Wort alles. 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 Also nicht einfach nur Schöne, sondern alles und was da alles so aufzählt wird in dem Kapitel drin, ist nicht alles das, was man gern hört. Drei Sachen, wenn wir jetzt rausnehmen, das gehört alles auch dazu, zu dem alles. Es gehört nämlich dazu, dass wir ja, in der Jetztzeit natürliches Leiden haben, und dann wird das noch vom Teufel ausgenutzt zu einem geistlichen Kampf. Also Vers 17 und 18, oder? Ihr habt das vor euch. Da sind Begriffe wie Erben. Wir sind Miterben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und dann sind wir auch Mitleidende. Schon eine Herrlichkeit, die kommt dann eigentlich noch. Aber eben, weil wir Erben sind, sind wir auch in Leiden drin. Aber die Leiden sind jetzt nicht nur einfach Verfolgung, sondern die Leiden der jetzigen Zeit. Ist vor 2000 Jahren gleich gewesen wie jetzt. Da ist ja nicht einfach ein paradiesisches Leben. Und dann kommt noch der Teufel drin, wo das Leiden wird überhöhen. In unserem Leben drin, das Leiden, wo schon jetzt Zeit ist, und weil wir Kind Gottes sind, sind wir besonders im Schussfeld, aber er will das alles noch ein bisschen überhöhen und zur Anfechtung werden und uns immer wieder die Frage stellen, hat uns Gott denn gern? Und von dort her kommt in dem Zusammenhang drin hinein vor, auch wieder, ich denke, mehr als eine rhetorische Frage. Wer kann es uns noch wagen, uns anzuklagen? Wer wird uns verurteilen? Das ist mehr als nur einfach zu sagen, niemand. Sondern da klagt einer wirklich uns an und will uns verurteilen. Er hat zwar keinen Grund dazu, aber die Stimme haben wir in uns rein. Er verklagt uns. Er verurteilt uns. Schon noch interessant. Der Teufel, der uns zur Sünde führt, hat nachher auch noch die Nase, uns anzuklagen und zu verurteilen. An dem hat er Freude. Und so spüren wir da, also drin, das ist in dem alles drin, in dem Leiden, wo dann auch zur Anfechtung wird, wo wir uns selber in Frage stellen und andere selber in Frage stellen und Gottes Liebe in Frage stellen. Es wird weiter bezeichnet da, das alles als Zeit der Sehnsucht im Vers 19. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrem ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Zeit der Sehnsucht. Sind wir drin hinein? Heisst doch, wir haben Defizit. Wir wünschten uns etwas, aber das ist nicht da. Also, wir leben in einer Zeit von unerfüllten Wünschen. Das gehört einfach dazu. Auch wenn wir Meister sind in der Fürbitte und im Gebet, Es bleiben unerfüllte Wünsche, Sehnsucht. Und für uns Christen ist nicht einfach die Sehnsucht, dass die Welt immer noch ein bisschen paradiesischer wird. Ich hoffe, die Utopie haben wir. Es geht einfach bergab, Umweltzerstörung, Krieg und so. Kann man viel Friedensforschung machen und Friedensnobelpreis. Leider ist der Mensch nicht zu dem angelegt. Sehnsucht. Sehnsucht hat etwas Positives. Ich sehne mich, dass Jesus wiederkommt. Sehnsucht heisst doch, wenn man Sehnsucht hat, irgendwie wieder jemanden zu sehen. Man denkt immer wieder dran, die Sehnsucht. Und so haben wir Sehnsucht als Christen, dass Jesus wiederkommt. In der Überzeugung, im Vertrauen, einfach dann werden all unsere Defizite und unerfüllte Wünsche erfüllt werden. Und dann haben wir noch die dritte Beschreibung jetzt von dem Alles. Also wir haben jetzt gehabt, alles, wo Leiden ist, paart mit Anfechtung, Zeit der Sehnsucht und die Vergänglichkeit. Gott hat die Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Also spüren nur schon da die Vergänglichkeit, dass wir altern, dass wir krank werden können, das müssen wir nicht repetieren. Aber so, Gott hat die Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Also eigentlich war es ja Adam und Eva, oder? Also die Vergänglichkeit, dass das Paradies und das Leben nicht ewig ist, das ist durch Adam und Eva gekommen und gleich Gott ist auch noch drin. Also wir spüren das ganze Problem von Schwierigkeiten und Leiden im Leben ist sehr komplex und wir dürfen es nicht vereinfachen, aber einfach Leiden an der Vergänglichkeit gehört auch zu dem Alles. Steht einfach jetzt vordran. Und für uns Christen muss das nicht einfach, ja, das ist jetzt alles zum Besten und so, weißt du, wir haben ja Hoffnung und so, das ist jetzt einfach das Trauertal und jetzt geht es bergauf dann, oder? Ja, das, wir dürfen schon auch seufzen. Wie der Heilige Geist. Wir dürfen auch traurig sein. Es ist gleich wie Geburtswehen. Wir dürfen auch mal aufschreien. Die Zeit. Also, jetzt haben wir mal von dem Vers, das Mitwirken, das Wissen und dann noch alles. Jetzt natürlich gehen wir zum zweiten Punkt, das Beste. Also das gute Ziel. Aber eigentlich ist es natürlich eine Untertreibung. Es heisst dann nämlich das Beste. Man nimmt einfach das gute Ziel. Also nicht nur gut gemeint, oder? Und dann kommt es halt anders raus, sondern wirklich Gott ein gutes Ziel. Jesus ähnlich zu werden. Und dazu ist es wichtig, dass wir da wieder den Zusammenhang haben. Wir dürfen jetzt nicht einfach denken, das Beste, hey, Gott, ich wüsste schon, was das Beste für mich ist, oder? So ein bisschen ein ruhiges Leben, möglichst wenig Steine in den Weg legen und so weiter. Das wäre doch das Beste. Aber wir müssen einfach sagen, das ist da nicht drin. Natürlich müsste man sagen, drinnen ist in dem Römer 8 das Fleisch und Geist. Die Selbstsucht, der Egoismus gegen den Heiligen Geist kämpft. Und das kann sein, dass das das Ziel jetzt eben auch auslöst. Da heisst es nämlich, dann der erste Teil da, darum hat er die seit Anfang an vorhergesehen, was in ganzem dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also das Ziel ist, nicht, dass wir ein Ringsleben haben, sondern dass wir ähnlich werden wie Jesus. Also, ihr seid das Ziel. Also, Jesus ist Gottes Sohn gewesen, oder? Ist Abbild von Gott. Also, wie, dass wir göttliche Wesenszüge überkommen. Ein grosses Ziel. Aber das ist sein Ziel. Das ist das Beste, wo das alles, das Mitwirken von Gott hinzielt. Das ist das Ziel, dass wir ein kleinen Abglanz werden von seinem Wesen. Wir sollen ja schließlich Zeugen sein in dieser Welt und bezeugen, wie Jesus ist. Und bezeugen, wie Gott ist. Und so war ja auch Jesus Zeuge gewesen. Von Gott her ist in die Welt gekommen, damit wir sehen, wie Gott ist. Eine riesige Aufgabe. Und eben, es geht darum, dass wir in unserem Wesen verändert werden. Und nicht einfach so ein bisschen, dass man fromm redet und vielleicht einmal mehr im Jahr in die Kirche geht und dieses und jenes auch mal ein bisschen etwas spendet, oder? Das ist alles auch gut, oder? Aber im Wesen. Und darum ist das alles nicht einfach jetzt ein Buch lesen über Demut. Mit dem hast du Demut nämlich noch nicht gelernt. Das lernst du in der Praxis. Das lernst du mit deinem Leben drin. Du kannst Vorträge halten über Demut, oder? Wie der eine geschrieben hat, ich habe das beste Buch über Demut geschrieben. So, oder? So geht es nicht. Das ist Wesen. Aber dann müssen wir wiederum sagen, ich habe mir dann überlegt, wo? Ich bin jetzt ja 63, sind wir etwa 40 Jahre gläubig, oder? Also, wenn jetzt der Vers ja von Anfang an gestummen hat für mich, wo kann ich jetzt alles sagen? Wo ist die Mitwirkung? Wo sind jetzt die Spuren von der Veränderung im Wesen? Wo wäre ich jetzt an einer anderen Stelle, wenn ich jetzt 40 Jahre lang nicht gläubig geworden wäre? Natürlich, wir haben also Demut, weißt du, Demut kannst du nicht irgendwie in einer Skala messen. Ist vielleicht auch gut, sonst würden wir dann hochmütig, oder? Wenn man sagt, ich habe schon 83 Punkte in der Demut, oder? Also können wir vieles nicht einfach messen. Und Tabea hat klar gesagt, man kann nicht einfach eine Lektion abhaken, das habe ich jetzt. Und so ist mir einfach dankbar im Rückblick, kann ich mir sagen, ich habe ein paar Werte in meinem Leben, die für mich wertvoll sind, auch wenn ich nicht immer vielleicht hundertprozentig danach lebe. Aber die hat Gott sicher gefördert. Da darf ich ihm dankbar sein. Der Wert vom Gebet und der Stille. Der Wert, sich zurückziehen und sein Leben reflektieren. Wieso habe ich jetzt so reagiert? Was ist jetzt in meinem Motiv gegangen? Wie habe ich jetzt gerade gedacht, gescheit oder nicht, hilfreich oder nicht? Der Wert von der Bibel. Der Wert von der Dankbarkeit für das, was ist und nicht einfach nur klönen über das, was ich nicht habe. Oder der Wert, das Leben als Auftrag sehen. Und nicht einfach nur, ich bin jetzt da, möglichst viel zu geniessen und Events haben in meinem Leben drin. Der Wert, anderen Menschen können zuzuhören, nicht nur sich mitzuteilen. Der Wert, himmlische Schätze zu sammeln und nicht nur irdische. Der Wert, abhängig zu sein, wenn das auch bedeutet, dass ich mich zwischendrin ohnmächtig fühle. So könntet sicher auch ihr, wenn ihr auch schon länger mit Jesus unterwegs sind, einfach so Sachen, das muss ja Realität geworden sein. Man könnte das nur erahnen, dass Gott Werte in unser Leben hineingelegt hat. Denen, die Gott lieben. Aber jetzt ging es eigentlich um die Tatsache von der Liebe. Und das ist ja ganz interessant, die Verse. Es ging jetzt zuerst einmal um Gottes Liebe zu uns und dann die Liebe zu ihm. Seine Liebe zu uns kommt verdeckt da drin vor. Im Vers 29 da, in dem ersten Teil, also im zweiten Teil, ist er dann drin, dass wir in sein Bild selbst verwandelt werden. Da heißt, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen. Es heisst immer dann, das ist mehrmals drin, in den beiden Vers 28 und 29. Ihr habt sie ja da auf dem Gottesdienstzettel. Der Rückblick ist Gesamte. Also, bevor die Schöpfung war, bevor der Sündenfall kam, ist einfach so gewisse Pläne, die Gott hat. Einfach so die ganz, ganz grosse Linie, die unvorstellbare Linie von der Ewigkeit her, wird da in diesen Vers, eben denen, die Gott lieben, angetönt. Heisst doch, du, das ist nicht einfach Chaos, wo jetzt gerade ist. Auf dieser Welt und in deinem Leben drin. Nein, das hat eine ganz riesige, unvorstellbar grosse Linie. Dass sie ihm gehören sollen, wörtlich, die er vorher erkannt hat. Ein Begriff, den wir schon mal in der letzten Predigt hatten, wo es um die Liebe ist rücksichtsvoll. Gott hat uns erkannt, bevor wir ihn geliebt haben. Und das ist jetzt nicht einfach das Erkennen, etwas mit dem Verstand, sondern das ist Intimität. Adam hat Eva erkannt. Hautnäher. Einfach so ganz intim. Da hat es natürlich mit Gott keine sexuelle Komponente drin, aber einfach das Intime, die Beziehung. Also Gott hat vor aller Zeit definiert, dass die zu ihm wend gehören, sich entscheidet, in einer ganz intimen Beziehung zu ihm lebt. So hautnah mit ihm. Das ist seine Bestimmung. Bestimmung, also zu Liebe nähe und zu Liebe gehen. Und darum auch der Vers dann drin, alles in dem Zusammenhang innen, oder? Er hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns hingegeben zur Vergebung der Sünde. Das ist sein grosses Liebensangebot. Und wenn ich den Vers einfach so ein bisschen in unsere Situation nehme, oder? Ist mir so in den Sinn gekommen. Wird ich dann im Himmel oben mal Gott sagen, Gott, wieso hast du mich nicht von diesem und jenem verschont, wo mich im Leben getroffen hat? Und dann ist mir so in Parallelen gekommen, Jesus wird jetzt nicht im Himmel sein und sagen, weisst, ich habe gebetet, dass du den Kelch an mir vorbeigehen machst, aber du hast mich nicht verschont. Jetzt hocke ich ein bisschen in hinteren Ecken vom Himmel, oder? Ein bisschen weiter weg von dir. Nein. Sie werden einander loben. Für die Treue und für die Liebe. Also, das ist das grosse Liebesangebot. Das grosse Liebesangebot, das jetzt aber vom Mensch her noch soll, beantwortet werden. Wir haben jetzt ja einiges schon gehabt, eben von Mitwirken, von Wissen, was das alles bedeutet, was das Beste bedeutet. Und jetzt kommt ja noch, alles wird zum Besten derer beitragen, die Gott lieben. Natürlich, das ist das grösste Gebot, hat Gott lieben von ganzem Herzen. Und das ist ja wie Bedingung. Also du kannst ja nicht erwarten, dass das so eine Verheißung eintritt, wenn du Gott nicht liebst. Also sicher heisst das einmal, in die Liebesbeziehung einzutreten, sich entscheiden für Jesus, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Aber dann, wann haben wir eigentlich genug Liebe? Dann könnten wir uns auch fragen, wirkt das wirklich zu meinem Besten? Vielleicht habe ich nur 80% von der Liebe, die ich haben sollte. Und ich glaube, der Vers meint das nicht. Der meint einfach, wer liebt, der stimmt mit dem Ziel überein. Mit dem Ziel, dass das, was uns passiert, zum Besten, zu der Ähnlichkeit mit Jesus dazugehört. Wir stimmen in seinem Ziel überein. Und das ist ja in allen Beziehungen drin, auch die Liebe. Wir haben die gleichen Ziele. Wir sind vielleicht anders, Gott und wir sind anders, ist klar, aber die gleichen Ziele. Aber sicher auch schwingt drin, denen, die Gott lieben, wir sind zwischendrin vielleicht besonders enttäuscht über Gott, auch als Kind Gottes, weil wir so an ihm hängen. Vielleicht schmerzt das uns besonders, weil wir ihn lieben. Aber Liebe heisst, seine Ziele zu teilen und sich immer wieder zu entscheiden, ich vertraue, dass du das beste Ziel hast und den besten Weg dazu. Und so wollen wir abschliessen in der Betrachtung von der Verheißung mit dem Vers 37. Und doch in all dem drinnen, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Wir sind Sieger in diesen Kämpfen. Nicht, weil wir so stabil sind, weil unser Glaube so felsenfest ist und unerschütterlich und ganz zweifelsfrei, sondern durch Jesus und seine Liebe. Und das wollen wir jetzt einfach tun. Wir wollen jetzt in all dem drinnen, wo da aufgezählt wird von Vergänglichkeit, Sehnsucht, und Anfechtung drin, wenn wir auf Jesus schauen. Der Sieg, der liegt nicht bei uns. Der Sieg liegt, dass wir unser Haus, wenn es stürmt, auf Felsen bauen haben. Der Sieg kommt von Jesus. Also nächste Zeit in die Anbetung mit diesen Liedern. Und einfach den Fokus auf ihn. Er ist Sieger. Amen.